Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Moin und herzlich willkommen zu Zollcast Folge 154 vom 23.07.2025, direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Ich bin Svenja, eure Host in diesem Interview, und mir zugeschaltet ist Alena Förster. Hallo Alena.
Hi Svenja. Danke, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr gerne. Bevor du erzählst, was du mit Böden zu tun hast, sag mir doch mal, hattest du als Kind ein Lieblingstier? Und wenn ja, welches?
Ich glaube, das war so das typische Tier, was Mädels halt hatten. Also Pferde war natürlich ein Riesenlieblingstier, aber ich habe dann zwei Hasen geschenkt bekommen. Und das war dann so mein Tier damals für die Kindheit, ja.
Mhm. Und heute weiß ich, du hast ein ganz anderes Lieblingstier. Vielleicht sind es die Pferde und die Hasen auch noch, aber es ist zumindest ein weiteres dazugekommen, nämlich die Regenwürmer. Wie ist es von Pferden zu Regenwürmern gekommen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt vor einem Jahr. Also das ist ein Job, der ist mir sozusagen zugeflogen. Und zwar hatte ich im Master eine Veranstaltung bei einem Herrn Professor Dr. Emmerling. Wer hier so ein bisschen in der Regenwurmwelt sich auskennt, der kennt dann auch den Namen. Und er hat mir dann den Job angeboten an der Universität Trier. Und zwar ist das eine Promotionsstelle, die sich halt mit unter anderem mit Regenwürmern befasst. Und seitdem kann ich beim Spaziergehen nicht mehr geradeaus gucken. Ich schaue eigentlich nur noch auf den Boden, weil ich halt total daran interessiert bin, wer hier so kreucht und fleucht. Also er hat mich dann wirklich für das Thema sehr interessieren können.
Das klingt super. Und ich weiß aus unserem Vorgespräch und unseren E-Mails vorweg, dass du diese Dissertation, also die Promotion, schon sehr erfolgreich angegangen bist. Du hast schon abgegeben. Was steht als nächstes an?
Ja, als nächstes ist natürlich die Disputation. Und danach wird sich dann jetzt herausstellen, wie ich dann das Wissen anwenden kann. Also ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich auch das Thema Regenwurm im neuen Job sozusagen übernehmen kann, weil das habe ich halt die letzten 4 Jahre wirklich intensiv studiert. Aber solange es halt irgendwas mit Boden und Bodenbiologie hat, wäre ich sehr, sehr glücklich.
Du hast also die Regenwürmer in der letzten Zeit sehr gut kennengelernt. Das ist unser Glück, denn du kannst uns jetzt ein bisschen was über die Regenwürmer erzählen. Regenwürmer sind ja schon sehr anders als wir so und auch anders als Pferde oder so. Sie sind viel kleiner als wir, bewegen sich ganz anders, ne, haben einen ganz anderen Körperbau, andere Sinnesorgane, fressen was ganz anderes und überhaupt eine ganz andere Lebensumgebung, ne, also im Vergleich so Häuser und Boden. Also super vieles ist anders und vielleicht ist manches ja auch ähnlich. Also du als Regenwurmversteherin, kannst du uns erklären, was so ein Regenwurm fühlt und wie er lebt?
Also der Regenwurm nimmt sehr, sehr viel durch die Haut auf. Also der ganze Regenwurm ist aufgebaut durch diesen Hautmuskelschlauch, der sozusagen, durch den er sich bewegt und durch den halt auch die Färbung im Endeffekt entsteht. Und durch diesen gesamten Wurm geht dann auch das Nervensystem. Es gibt 5 Herzen, was ich damals ganz spannend fand herauszufinden. Also es sind einfache Herzen, nicht so komplizierte wie wir haben, aber fand ich dann trotzdem ganz interessant, dass es doch schon so viele gibt. Und genau, die Haut ist wie gesagt ein ganz wichtiges Organ. Dadurch nimmt er auch wahr, ob es zum Beispiel draußen hell ist. Also die Haut ist dann auch sehr lichtempfindlich. Er hat dann Photorezeptoren, nennt sich das, auf der Haut. Und in Bezug auf die Nahrung ist das halt auch sehr wichtig, weil er halt dadurch auch wahrnimmt, ob die Nahrung für ihn ja nahrhaft ist, durch sogenannte Chemorezeptoren. Also die Haut ist wirklich ein ganz, ganz großes Organ.
Wow, also mit der Haut kann er im Prinzip sehen, vielleicht jetzt nicht Umrisse, aber Helligkeit wahrnehmen und schmecken. Das ist ja Wahnsinn, also ein sehr vielfältiges Organ, ganz anders als bei uns. Man nur Berührung spürt.
Genau, das ist auch sehr wichtig für die Fortbewegung. Und es gibt dann auch die Borsten, die sind dann auch an der Haut. Und je nachdem, welche Familie das gerade ist, ist die anders angeordnet und dadurch bewegen die sich auch vor. Also wenn man sie sozusagen anfassen würde, ohne Handschuhe, dann ist das wie so ein Kamm, den man sozusagen auf der Haut spürt. Also ich lasse es dann auch meistens die Studenten und Hiwis mal berühren, weil sonst denkt man ja, der ist nur Glitsch. Aber da ist wirklich ganz viel Kraft hinter. Also wenn der nicht möchte, dass wir ihn anfassen, ist er auch super flink wieder vom Tisch. Also man unterschätzt, wie flink und wie stark die dann sind.
Cool. Ja, man merkt schon, du bist Fan.
Ja, schon.
Vielleicht noch so eine Frage, wenn man so einen Regenwurm in der Hand hat, kann man da irgendwie erkennen, wo vorne und hinten ist?
Ich finde das total witzig, dass die Frage andauernd kommt. Also das ist auch bei mir an der Uni kam die Frage jetzt auch mehrmals und das ist für mich, also ich war dann ganz erstaunt, dass die Frage überhaupt kommt, weil das für mich ja dann natürlich das Logischste auf der Welt ist. Der Regenwurm hat eins der Hauptmerkmale, ist halt das Klitellum. Das ist dieser Gürtel, diese Verdickung, die man meistens halt sieht bei den erwachsenen Tieren. Und das Klitellum ist meistens so, ja, ich sag mal um Segment 30 vom Wurm, weil der in Segmente unterteilt ist. Das heißt, an der Hälfte, wo das Klitellum weiter vorne ist, ist sozusagen vorne. Und im Endeffekt kriecht er auch vorwärts. Also es ist, ja, das ist eigentlich die einfachste Art herauszufinden, wo genau vorne ist.
Okay, also der Gürtel ist vorne sozusagen.
In der vorderen Hälfte, genau,
Ja,
ja.
ja. Und wie ist das, wie leben die so? Also wir haben ja eine sehr vielfältige Ernährungsweise, aber wir haben ja doch durchaus gewisse Vorlieben, was wir so essen mögen und was nicht. Und ich denke, was der Regenwurm so frisst, gehört eher nicht zu den Dingen, die wir so gerne essen würden.
Nee, das ist eher Streu, also die Streuschicht oder halt der Boden. Da kommt es ganz auf die Lebensform an. Also man kann Regenwürmer in drei Hauptlebensformen unterteilen. Das sind die epigäischen, das sind die Streubewohner, die anethischen oder anektischen. Da streitet man sich noch ein bisschen, wie die deutsche Übersetzung ist. Das sind die Tiefgräber, die diese vertikalen Gänge graben. Und dann gibt es noch die endogäischen. Die leben im Mineralboden. Und dadurch kann man schon die Nahrungsquelle so ein bisschen heraushören. Also die Streubewohner leben dann natürlich von dem abgestorbenen Streumaterial. Die Tiefgräber, die ziehen sich auch die Streu in ihre Gänge hinein und ja, graben sich sozusagen eher vertikal durch den Boden. Und die Endogäischen, die fressen dann wirklich abgestorbenes Wurzelmaterial oder das organische Material, was sich halt im Mineralboden im Wurzelraum befindet. Und da sind auch diese Chemorezeptoren ganz wichtig, weil es halt auch auf das Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis natürlich ankommt, wie so oft im Boden. Und da ist es halt wichtig, dass es nicht zu breit ist, also nicht zu hoch, dieses Verhältnis, sonst finden das die Regenwürmer nicht sehr attraktiv und dann wird das Substrat auch nicht von denen umgewandelt und gefressen.
Okay. Also auch die haben gewisse Vorlieben.
Genau.
Wie ist denn das so im Lebenslauf eines Regenwurms? Wie kommt ein Regenwurm in, sag ich mal, in Anführungszeichen auf die Welt und was läuft ab bis zu dem Moment, wo er stirbt?
Also das fand ich auch spannend herauszufinden, dass die Regenwürmer sind alles Zwitter. Das heißt, es gibt jetzt nicht den männlichen und den weiblichen Regenwurm. Es ist beides der gleiche Regenwurm. Die haben beide Geschlechtsorgane. Und für die Fortpflanzung legen die sich sozusagen das Hinterteil in den Vorderteil und der andere auch. Also die legen sich einmal verkehrt herum nebeneinander und gleiten dann sozusagen aneinander vorbei. Und dieses Klitellum, was ich erwähnt hatte, dieser Gürtel, dort wird dann der eigentliche Kokon gebildet, der dann im Endeffekt im Boden auf das Schlüpfen des kleinen Regenwurms wartet.
Ein Kokon, das klingt ja spannend. Also ist das eine Ansammlung von Eiern oder ist das ein einzelnes Ei, was dann gelegt wird?
Das kommt ganz auf die Art an. Also ich habe mich jetzt nicht ganz mit der Biologie des Regenwurms befasst. Ich weiß aber, dass auch die Farbe und die Größe vom Kokon auch sehr ausschlaggebend für die Art ist. Also manchmal ist uns dann auf dem Acker dann auch kleinere und größere Kokons sind uns aufgefallen und dann konnte man schon daran sehen, dass wahrscheinlich mehrere Arten in dem Acker sich befunden haben.
So ein Kokon ist dann also quasi eine Art Überdauerungsform, bis der Regenwurm, der kleine Regenwurm dann schlüpft?
Genau.
Okay, also sehr, sehr andere Lebensweise als wir auf jeden Fall. Alles Zwitter, Herr, Frau, Regenwurm, muss auf jedem Anschreiben beides draufstehen.
Ich mache immer den Witz vom Standardtanz und so, wer führt jetzt? Weil der Regenwurm kann ja sozusagen beides.
Ja. Und jetzt hast du schon gesagt, es gibt also verschiedene Gruppen von Regenwürmern, die unterschiedlich leben. Für die meisten von uns ist wahrscheinlich erstmal so, Regenwurm ist Regenwurm. Ich habe auch neulich mal einen Podcast gehört, da sagte jemand, wie, es gibt unterschiedliche Arten von Gras. Ja, ziemlich viele sogar. Ich bin auch, also ich persönlich, ich bin in Hamburg groß geworden. Ich musste auch 19 werden, bis ich gelernt habe, dass es verschiedene Möwenarten gibt. Also es kommt auch immer darauf an, wie genau man hinguckt. Wie ist denn jetzt bei Regenwürmern? Klär uns mal auf.
Auch so eine sehr verständliche Frage. Ich war auch sehr überrascht herauszufinden, dass es an die 40 Arten in Deutschland gibt. Hätte ich auch nie im Leben gedacht.
Donnerwetter.
Mein Doktorvater hatte gesagt, damals waren es sogar 70. Und durch den Klimawandel und durch, ich sag mal, die generelle Entwicklung sind dann die Arten weniger geworden. Und ja, was halt mich ganz fasziniert hat, ist halt dieses Farbenspektrum der Regenwürmer. Also der typische Regenwurm ist halt meistens so rötlich dunkel gefärbt. Das ist der ganz große. Das ist der Lumbricus terrestris. Das ist so, ich sag mal, der Vorzeigeregenwurm. Also der ist eigentlich immer unterwegs. Und diese Doppelfärbung, die er oft hat, das liegt halt auch an der Lebensform. Also er bleibt halt oft mit dem hinteren Ende in seinem Gang und nimmt nur das vordere Ende raus, um die Blätter sozusagen reinzuziehen. Deswegen ist der meistens vorher, vor dem Klitterlung dunkler gefärbt als hinter dem Klitterlung.
Mhm.
Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Streubewohner uns fokussieren, die sind ja den ganzen Tag in der Sonne, die brauchen UV-Schutz. Das heißt, die sind wirklich am ganzen Körper gefärbt. Das kann auch rötlich sein, wie im Wald. Die Dendrobenas, die sind eher so rötlich gefärbt. Es kann aber auch sehr, sehr dunkel fast lila werden für andere Arten. Und dann die Mineralbewohner, also die Horizontalen, die sind nicht so ganz sonnenbegeistert, die sind sehr empfindlich, deswegen das sind dann die hellen. Also da haben wir dann ungefärbte, wir haben aber auch grüne, also das fand ich ganz spannend. Es gibt grüne Regenwürmer, den Allobophora chlorotica. Es gibt gepunktete Regenwürmer.
Nein.
Apractodea ictea, das ist einer meiner Lieblinge. Ich nenne ihn immer Kuhwurm, weil der sieht aus wie eine Kuh. Da bin ich immer ganz begeistert, wenn ich ihn finde auf dem Feld und zeige ihn immer allen Studenten rum. Und dann sind sie auch echt überrascht, welche Farbenvielfalt es gibt. Also das ist so, was mich an denen dann auch irgendwie sehr fasziniert hat, dass man das gar nicht erwartet.
Das ist ja krass. Wo muss man graben, um einen Kuhwurm zu finden?
Meistens Grünland oder Acker sind die zu Hause. Also da sind wirklich die, also auf dem Grünland sind sozusagen die meisten Arten vertreten. Im Wald habe ich bis jetzt selber noch keine Proben genommen. Da weiß ich noch nicht ganz, wie da das Farbspektrum aussieht. Aber es ist vor allem im Grünland sehr, sehr bunt, sehr, sehr farbig. Und da macht es am meisten Spaß, dann die zu schauen, wer da so lebt.
Ja, spannend. Wir sprechen ja im Podcast sehr gerne darüber, wie bunt ein Boden auch sein kann, dass nicht alles braun ist. Das war mir gar nicht klar, dass man das auf die Regenwürmer auch übertragen kann. Also nicht alles rosa, sondern von lila bis grün übergepunktet ist alles dabei.
Genau, also meine Galerie auf dem Handy, ja, die ist gefüllt mit allen möglichen Regenwurmfotos.
Ja, das ist doch schon mal geil. Da haben wir ja schon mal einiges gelernt über Regenwürmer. Es gibt ja aber auch einige unter uns, die glauben, ein paar Sachen über Regenwürmer zu wissen. Und vielleicht kannst du uns ja mal so ein bisschen gegenchecken, quasi einen Mythencheck machen, was denn davon stimmt. Also ich werde dir gerne ein paar Mythen sagen und du kannst ja mal überprüfen, was denn davon stimmt. Also
ja, gerne.
Regenwurm-Mythos Nummer 1, der Klassiker, Regenwürmer mögen Regen.
Das ist wirklich der Klassiker. Hatte ich als Kind natürlich auch immer gedacht. Also das ist falsch. Der Mythos stimmt nicht. Zuerst hieß es, dass die sozusagen im Boden ersticken würden, dass halt der Regen sozusagen die ganzen Poren füllt und sie deswegen nach oben kommen. Jetzt ist man aber eher auf dem Weg, dass man halt sagt, dieses Prasseln von den Regentropfen auf dem Boden, das sendet Vibrationen durch den Boden. Und das ist dann eher sozusagen Fressfeinde simuliert und dass sie dadurch eher nach oben kommen. Also es gibt dann auch bestimmte Regenbogenfangmethoden, wo man wirklich einen Stab in den Boden haut, dagegen schlägt und dann kommen die auch alle nach oben. Also vermutet man, dass das eher durch die Vibrationen funktioniert.
Ach, das funktioniert tatsächlich. Ich habe von einem Wettbewerb gelesen in den Niederlanden, wo Menschen auf verschiedenste Arten versuchen, Regenwürmer aus dem Boden zu locken. Also die Klopfmethode würdest du empfehlen?
Ja, man kann auf jeden Fall einen Regentanz aufführen und dann, solange nicht gerade die Sonne scheint, was ja im Regen natürlich selten der Fall ist, sollten sie nach oben kommen, genau, wenn das die Porosität zulässt.
Ach, krass. Okay, also Regenwürmer mögen keinen Regen, aber möglicherweise löst das einen gewissen Fluchtinstinkt ihnen aus. Aber man kann sagen, also so ganz genau weiß man es tatsächlich nicht, warum sie hochkommen bei Regen?
Nicht, dass ich wüsste. Also ich hatte mich da auch mal mit befasst, weil es mich dann auch selber interessiert hat. Das sind die Infos, die ich bis jetzt herausgefunden habe. Man ist sich noch unsicher, aber die Vibrationen liegen gerade am nächsten an der Wahrheit.
Mhm. Ja, spannend. Okay. Zeit für Regenwurm Mythos 2. Kennen, glaube ich, auch alle. Wenn man einen Regenwurm in zwei Teile schneidet, dann leben beide Hälften weiter.
Das ist wirklich der Klassiker. Ich weiß auch nicht, wer den ins Leben gerufen hat. Den haben wir alle geglaubt. Das ist aber auch nur ein Mythos. Das ist auch nicht richtig. Es kommt, beziehungsweise es kommt darauf an, wo man den Regenwurm durchschneidet. Würde man ihn vor dem Klitellum durchschneiden, dann stirbt der Regenwurm, weil das Klitellum für ihn sehr wichtig ist, auch für die Lebensfunktion. Wenn man ihn jetzt aber hinter dem Klitellum, also den Schwanz sozusagen, abschneiden oder verstümmeln würde, dann können sie sogar das Hinterteil nachwachsen lassen. Ich hatte sogar in meinen Proben ein paar Regenwürmer, die dann zwei Klitellums hatten, wo es dann anscheinend nachgebildet wurde. Also teilweise, mein Professor hatte mal einen Regenwurm mit zwei Schwänzen hinten. Also es ist wirklich faszinierend, was dann passiert, wenn man es sicher beobachten würde. Aber genau, man muss gucken, wo man ihn abschneiden würde.
Okay. Aber liebe Leute, quält keine Regenwürmer, um das rauszufinden. Das passiert auch so schon oft genug beim Graben im Garten.
Genau, bitte, bitte nicht.
Okay, und dann haben wir noch Mythos Nummer 3. Regenwürmer sind die ultimativen Zeiger für gute Bodenqualität.
Definitiv, dem würde ich zustimmen. Also das ist auch, was mich an den Regenwürmern so fasziniert hat, dass man sozusagen allein von der Artenanzahl, von der Populationsdichte kann man ganz viele Rückschlüsse ziehen, wie es dem Boden wirklich geht. Also wenn ich mir jetzt einen Boden angucke und ich schaue mir an, welche Arten da leben und ich sehe zum Beispiel nur eine Art, in diesem Fall wäre es zum Beispiel Aprectodea caliginosa, die ist überall. Die ist ein endogäischer Regenwurm, also ein Wurzelbewohner, die ist auch auf den gestörtesten Flächen zu Hause. Wenn ich aber dann eher mehrere Arten sehe oder auch eine höhere Populationsdichte, ich sehe auch Streubewohner, ich sehe auch Tiefgräber, das ist dann diese ganze Diversität, die den Boden ausmacht. Und das zeigt dann indirekt, also durch die Regenwürmer als Indikatoren, als Bioindikatoren, dass es dem Boden ziemlich gut geht, dass die Nährstoffe alle in Ordnung sind, dass er gut durchwurzelt ist, dass er gut durchlüftet ist. Das hat mich so fasziniert, dass ich anhand der Regenwürmer sozusagen indirekt auf das Ökosystem rückfließen kann.
Ja, erzähl da doch nochmal mehr dazu. Allein wenn ich einen Regenwurm finde, heißt das noch nicht unbedingt, dass mein Boden ein guter Boden ist, sondern es könnte diese Allerweltsart sein, die überall vorkommt? Oder wie kann ich das erkennen an den Regenwürmern, ob mein Boden ein guter Boden ist?
Genau, das es geht um die Artenzusammensetzung, die ist ganz wichtig. Es geht auch darum, ob alle Lebensformen vertreten sind, also ob auch die Streuschicht bewohnt ist, wenn sie überhaupt da ist. Das ist dann auch ganz wichtig. Nicht jede Art ist gleichzeitig auch ein Indikator. Also Apocryptodea caliginosa ist oft in gestörten Böden zu Hause. Apocryptodea rosea eher in nassen Böden. Da kann man schon so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Natürlich sind Streubewohner nur in Böden, die auch eine gute Streuschicht haben. Aber es kommt auch sehr darauf an, wie die Diversität ist. Also wie divers dieser Boden ist, wie viele verschiedene Arten. Und das zeigt dann, wie gesund der Boden ist.
Und das hast du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch in deiner Promotion benutzt, richtig?
Genau. Also meine Promotion hat sich damit befasst, dass ich Weizenökosysteme untersucht habe. Und zwar habe ich einjährige Weizen mit mehrjährigen Weizensystemen verglichen. In diesem Fall haben wir das intermediäre Weizengras verwendet. Das nennt sich auch Kernsa. Das ist der Trademark-Begriff aus Amerika. Und das ist halt dieser mehrjährige Weizen, der halt gerade am Kommen ist. Und wo wir jetzt getestet haben, wie der AR auf das Ökosystem, welche Auswirkungen er hat. Und das haben wir in drei verschiedenen Ländern gemacht, weil uns war sehr wichtig, dass wir auch die Klimaverhältnisse wechseln. Also wir wollten nicht einfach nur in Deutschland die Felder haben und A mit B vergleichen und dann sagen, okay, der mehrjährige Weizen bringt was für das Ökosystem, sondern wir wollten auch schauen, ob das in verschiedenen Klimaregionen der Fall ist. Und wir konnten wirklich in allen drei Regionen, also in Südschweden, in Belgien und in Südfrankreich, konnten wir unter anderem durch die Regenwurmpopulation nachweisen, dass der mehrjährige Weizen für höhere Biodiversität im Boden sorgt, was dann wieder Rückschlüsse ziehen lässt auf das ganze Ökosystem in Bezug auf Nährstoffkreisläufe und Aggregatstabilität zum Beispiel.
Okay, also das muss vielleicht eine Zuhörerin oder ein Zuhörer erstmal verdauen. Es gibt mehrjährigen Weizen, also es gibt normalen Weizen, sage ich mal, der meistens im Herbst ausgesät wird und dann im Sommer geerntet und dann ist
Genau.
vorbei, ne? Und dann gibt es also mehrjährigen Weizen. Das heißt, der wächst dann über mehrere Jahre auf dem Acker und ich kann immer wieder ernten.
Genau, der wird einmal eingesät und dann wird er 4 bis 5 Jahre auf dem Feld sozusagen stehen gelassen, und er wird nur oberirdisch geerntet. Das heißt, unterirdisch entwickelt sich das gesamte Wurzelsystem, reichert dann Nährstoffe im Boden an, es hält ja auch den Boden besser fest. Also wir haben Erosionsschutz, wir haben sozusagen eine höhere Bodenbiodiversität natürlich, und dadurch haben wir jetzt eine ganz andere Art, unsere Landwirtschaft zu entwickeln. Also wir wollen jetzt nicht von A nach B wechseln. Also wir wollen jetzt nicht sagen, der einjährige Weizen tut sozusagen dem Ökosystem nicht gut. Wir möchten auf den mehrjährigen Weizen wechseln. Das wäre gar nicht möglich, da der mehrjährige Weizen aktuell noch einen sehr geringen Ertrag liefert. Worauf sozusagen meine Doktorarbeit hinausläuft, ist halt zu sagen, okay, wir haben einen niedrigen Ertrag, aber wir könnten den mehrjährigen Weizen auf Grenzertragsflächen anbauen. Das heißt, hier kommt der einjährige Weizen sowieso nicht weiter. Dann können wir daraus Nutzen ziehen. Wir reichern den Boden an in den Grenzertragsflächen und wir haben wenigstens einen geringen Ertrag für Brot, für Bier, für Whisky. Also Kernsa wird in den Vereinigten Staaten schon sehr viel benutzt.
Wir müssen vielleicht noch kurz erläutern, was ist eine Grenzertragsfläche?
Stimmt, das habe ich auch vergessen. Eine Grenzertragsfläche wäre eine Ackerfläche, die sonst nicht für die konventionelle Landwirtschaft benutzbar ist. Das heißt, die hat eine sehr hohe Erosionsrate, die hat einen sehr geringen Nährstoffvorrat. Genau, sie hat sozusagen keine guten Voraussetzungen für die aktuelle konventionelle Landwirtschaft.
Man könnte es vielleicht so übersetzen, dass es grenzwertig ist, ob es sich überhaupt lohnt, dort Landwirtschaft zu betreiben, richtig?
Ja, genau, könnte man übersetzen, ja.
So kann man es sich vielleicht herleiten. Okay, und unter dem mehrjährigen Weizen habt ihr also eine höhere Biodiversität, eben auch eine höhere Diversität an Regenwürmern gefunden. War das das, was ihr auch erwartet habt? Und wenn ja, warum habt ihr das erwartet?
Es war auf jeden Fall auch, was wir erwartet hatten. Das liegt vor allem daran, dass der mehrjährige Weizen auch eine richtig gute Streuschicht entwickelt. weil er wird nicht umgepflügt. Es werden auch keine Pflanzenschutzmittel gesprüht. Das heißt, auch das sogenannte Unkraut in Anführungsstrichen wächst sozusagen zwischen dem Weizen einfach weiter. Und dadurch haben wir einen Bodendeckungsgrad von, ich würde sogar mal sagen, bis zu 100%. Und das im ganzen Jahr. Das heißt, da können halt auch Regenwürmer oder andere Organismen überwintern, haben ihre Nahrungsquellen. Und einfach durch diesen ganzen ungestörten Charakter haben wir vermutet, dass die Biodiversität der Regenwürmer gefördert wird. Genau.
Und das hat sich offensichtlich genauso gezeigt. Das ist ja auch mal schön. Nicht immer zeigt sich in den wissenschaftlichen Ergebnissen das, was man sich vorher gedacht hat, weil vieles dann ja auch komplizierter ist, als man es vorher angenommen hat.
Genau, es war auf jeden Fall sehr schön zu sehen, dass es in allen drei Ländern auch für verschiedene Arten der Fall war, dass immer der mehrjährige Weizen die höhere Diversität hatte.
Nun hast du ja vorhin schon gesagt, dass von anfangs 70 Regenwurmarten schon 30 in Deutschland ausgestorben sind, unter anderem durch den Klimawandel bedingt. Das heißt, Regenwürmer haben es durchaus nicht ganz leicht hierzulande. Und wenn man jetzt überlegt, also der mehrjährige Weizen tut anscheinend den Regenwürmern gut. Was genau ist es daran, beziehungsweise was könnte man sonst noch tun, vielleicht als Landwirtin oder als Mensch, der einen Garten besitzt oder so. Was können wir tun, um es den Regenwürmern ja gemütlich zu machen bei uns?
Der größte Aspekt würde ich die Streuschicht hinzuzählen. Also wenn ich bei meinen Eltern im Garten bin, freue ich mich jedes Mal, wenn das Laub liegen gelassen wird. Einfach nur damit sozusagen der Boden bedeckt ist, dass er nicht so warm wird und dass sich halt dort die Regenwürmer wohlfühlen und ihn als Nahrungsquelle auch benutzen können. Und dann ist natürlich der Pflug eine ganz große Sache. Er wird auf jeden Fall die Landwirtschaft benötigt und verwendet. Das ist natürlich klar, dass er für manche Anbaukulturen essentiell ist. Aber wenn ich jetzt als Landwirt zum Beispiel sogenannte Pufferstreifen, also ein Streifen von Land um die Felder, die ich sozusagen bewirtschafte, stehen lassen würde als Blühstreifen und dort den Pflug auslassen würde, würde ich halt dadurch die Regenwurmpopulation auf jeden Fall fördern.
Mhm. Also weniger Bodenbearbeitung, das war eben auch Teil des mehrjährigen Weizens, das, was ihm gut getan hat. Streuschicht, sagen wir vielleicht nochmal ganz explizit, also Streu sind abgestorbene Pflanzenteile, kann man so sagen?
Genau. Abgestorbene Pflanzenmaterial, das einfach auf dem Boden dann liegen bleibt.
Ich sehe, wenn ich so durch die Neubausiedlungen dieses Landes gehe, tatsächlich einen Trend eher zum anders aussehenden Beispiel, dass also alles ein sehr aufgeräumter Rasen ist, 2-3 Beete mit Sträuchern an den Rändern und bloß keine Blätter obendrauf. Also da würdest du jetzt sagen, fühlt sich ein Regenwurm nicht so wohl. Findet man trotzdem welche dort? Sind das so, gibt's noch einen harten Kern, der dann noch überleben kann?
Ich würde vermuten, dass der Aprectodea caliginosa, den ich schon erwähnt hatte, der in jedem Feld zu finden ist, dass er da auf jeden Fall sich wohlfühlt. Und ich weiß, bei mir zu Hause ist der Aprectodea longa auch sehr beliebt. Also er fühlt sich auch sehr wohl bei uns im Garten, dass selbst mein Opa eher mich fragt, wie er die Regenwürmer entfernen soll, als fördern soll, was ich natürlich dann sehr anders sehe. Aber diese Art entwickelt sich auch sehr schnell und populiert dann sozusagen, dass das Feld ziemlich schnell. Und die würde ich dann auch da vermuten. Mhm. Aber ich habe selber noch nie in Städten Felder beprobt.
Okay. Das heißt also, diese GartenbesitzerInnen können sich nicht rausreden, wenn sie mal eine Schaufel reinstecken und sagen, hier, guck mal, Regenwurm, meinem Boden geht's doch gut. Da kommt es dann schon drauf an, welche Regenwürmer dort sind, ja?
Genau.
Vielleicht kommen wir noch mal kurz zurück zu dem Thema Klimawandel. Ich habe jetzt eben ganz kurz nur angerissen, was du eben auch schon gesagt hast, dass ein paar Arten durch den Klimawandel ausgestorben sind in Deutschland. Was an dem Klimawandel ist es denn, was den Regenwürmern zu schaffen macht?
Also ich selber habe mich mit dem Thema Klimawandel nicht stark befasst in meiner Promotion. Ich weiß, dass es gerade auch darum geht, dass die Regenwürmer immer noch in den Norden migrieren. Also man sieht auch jetzt, dass in Schweden zum Beispiel immer mehr Arten ankommen, in Anführungsstrichen, weil sie sozusagen der Hitze entfliehen. Also Frankreich ist immer noch ein sehr großer Hotspot für Regenwürmer und Regenwurmarten. Dort findet man teilweise bis zu 13 Stück auf einem Acker. Aber es kommt immer öfter vor, dass der Süden schon zu heiß wird und dass sie dadurch sozusagen Richtung Norden migrieren.
Mit 13 Stück waren wahrscheinlich Arten gemeint, nicht einzelne Individuen, ne?
Das stimmt, ja.
Ja, okay. Das heißt also, im Prinzip hat der Klimawandel für die Regenwürmer in Schweden, sage ich mal, einen Vorteil sogar, weil sie dann da sich mehr ausbreiten können. Bedingungen sind günstiger im Vergleich zu kalten Wintern vielleicht.
Würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, genau. Also Klimawandel ist natürlich ein Riesenprozess. Da jetzt genau die Antwort zu geben, ist natürlich schwierig. Aber ich würde sagen, dass der Norden wird jetzt immer öfter besiedelt von den Regenwürmern, genau.
Und im Süden wird es ihnen langsam zu ungemütlich. Wir merken also, auch die Regenwurm-Expertin meines Vertrauens kommt an die Grenzen ihres Wissens. Also Regenwürmer sind ein komplexes Thema, was viele andere Themen eben auch berührt, ne? Nährstoffkreisläufe haben wir gesagt, Klimawandel, Landbewirtschaftung. Also da hängt echt vieles mit zusammen. Und deswegen können wir das hier natürlich auch nicht erschöpfend alles behandeln. Aber ich danke dir auf jeden Fall schon mal sehr, dass du uns einen Einblick in die Welt der Regenwürmer gegeben hast. Also mir bleiben gepunktete Regenwürmer im Gedächtnis. Ich füge mal deine verschiedenen Farbkombinationen in meinem Kopf zusammen. Grün mit lilanen Punkten ist so mein Fantasieregenwurm. Also es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Spannendes zu entdecken über die Regenwürmer. Ich hoffe und wünsche dir, dass du das auch weiter noch tun kannst und natürlich auch ihr Hörerinnen und Hörer, dass ihr also die Regenwürmer noch mal ganz neu entdeckt für euch, wenn ihr mal welche seht oder vielleicht legt es ja auch mal drauf an und steckt eine Schaufel in den Boden und schaut mal, ob ihr Regenwürmer findet und wenn ja, wie die eigentlich aussehen und vielleicht auch in welche Richtung sie kriechen. Was ihr darüber hinaus auch noch tun könnt, wenn ihr noch eure Hände an den technischen Geräten austoben wollt statt in der Erde, könnt ihr sehr gerne Feedback, Anmerkungen, Ideen, alles Mögliche zu unserem Podcast loswerden. info@zollcast.de ist da die Adresse eures Vertrauens. Außerdem sind wir noch in diversen sozialen Medien vertreten: Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn. Und ja, auch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl könnt ihr mit uns kommunizieren, zum Beispiel, indem ihr uns eine Bewertung dalasst oder eine Rezension. Darüber freuen wir uns sehr.
Dann war das Ende der Folge 154 vom 23.07.2025. Und Svenja und Alena sagen Tschüss.
Tschüss.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.